Da hatte ein Vater seine beiden Kinder mit Benzin übergossen, weil er das Sorgerecht bekommen wollte. Letztendlich, um Einfluss zu nehmen, muss es mir zunächst gelingen, den Täter wirklich zu verstehen. Also ich gehe mit der Haltung ran, dass ich den Täter als Menschen mit allem, was ihn ausmacht, versuche zu verstehen, ohne seine Handlung zu bewerten. Viele glauben ja, dass sie mit den besten, schlagkräftigsten Argumenten ihr Gegenüber überzeugen können. Und dabei vergessen sie oft den Menschen. Wenn eine Kaufentscheidung getroffen werden soll, machen wir uns doch nichts vor. Die treffen wir nur in den seltensten Fällen mit dem Verstand. Im Bauch werden die Entscheidungen getroffen und dann mehr oder weniger gut begründet. Der Köder muss den Fisch schmecken und dazu muss ich den richtigen auswählen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, wie häufig wünschst du dir, dass sich dein Gegenüber anders verhalten hätte? Also zum Beispiel bei einem Verkaufsgespräch oder im Dialog mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wie wäre es, wenn du gezielt Einfluss auf das Verhalten nehmen könntest? Um Einfluss auf Verhalten zu nehmen, muss ich verstehen, was das Verhalten meines Gegenübers beeinflusst. Ich brauche ein Gespür für mein Gegenüber. Und wie ich dieses Gespür bekomme und welche Methode ich einsetzen kann, das frage ich in dieser Folge Bianca Glöh. Bianca ist Führungskräftetrainerin, Supervisorin und legt ihre Schwerpunkte auf Führungsteamentwicklung, Konfliktmanagement, Resilienz sowie Frauen in Führung. Und ganz besonders beeindruckend, Bianca hat ihre Verhandlungskompetenz nicht aus Lehrbüchern. Seit 1980 hat sie bei der Polizei verschiedene Stationen durchlaufen. Sie war Mitglied in der Verhandlungsgruppe bei Entführung und Geiselnahmen in Schleswig-Holstein, Leiterin der Verhandlungsgruppe Mecklenburg-Vorpommern und anlässlich des G8-Gipfels in Heiligendamm hat sie das Konfliktmanagement bei der Polizei Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut. Und sie hat polizeiliche Spezialkräfte trainiert. Es lag also in ihrer Verantwortung, durch Verhandlung Einfluss auf Verhalten zu nehmen. Dass ein Geiselnehmer etwa tut, was er nicht will und unterlässt, was er vorhat. Das war ein Satz, der mir aus dem Vorgespräch mit Bianca noch lange hängen geblieben ist. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge über solche Situationen, Verhandlungen im Business-Kontext und ein Modell, das uns ganz konkret helfen kann, Verhalten zu beeinflussen. Hallo, Bianca.
Hallo, René.
Bianca, wir kommen gleich zu Verhandlungen im Business-Kontext. Das fühlt sich ja für viele auch schon häufig ganz schön extrem an. Nimm uns doch aber vielleicht zum Start kurz mit in die Situation einer Geiselnahme oder einer anderen Extremsituation.
Ja, das will ich sehr gern tun. Geiselnahmen kennen ja viele aus dem Kino. Deswegen wähle ich mal eine qualifizierte Bedrohungslage aus, wie wir bei der Polizei sagen. Letztendlich gibt es da viele Parallelen, aber als Auslöser spielt bei diesen Lagen oft ein persönlicher Konflikt eines Täters die Rolle. Und das macht es so brisant. Es sind Menschen, die nichts zu verlieren haben, die keine Chance sehen, ihre Probleme, ihr Konflikt mit anderen Möglichkeiten zu lösen und dann letztendlich jemanden, der ihnen auch oft nahe steht, in ihre Gewalt gebracht haben, diese bedrohen, weil sie einfach keinen anderen Ausweg aus der Situation kennen. Hm. Das ist hochbrisant und sehr gefährlich.
Hm. Ja, du hast gesagt, es ist hochbrisant, sehr gefährlich. Die Täter haben augenscheinlich nichts zu verlieren, sehen auch keinen anderen Ausweg. Wie gelingt denn dann aber tatsächlich in diesen Situationen noch eine Einflussnahme?
Ja, letztendlich, um Einfluss zu nehmen, muss es mir zunächst gelingen, den Täter wirklich zu verstehen. Also ich gehe mit der Haltung ran, dass ich den Täter als Menschen mit allem, was ihn ausmacht, versuche zu verstehen, ohne seine Handlung zu bewerten. Das heißt, neben den taktischen Verhandlungskonzepten, die natürlich da auch hilfreich sind, spielt die Persönlichkeit des Täters erstmal eine entscheidende Rolle. Und ich versuche im Grunde genommen, in die Wirklichkeit des Täters abzutauchen und die Welt mit seinen Augen zu sehen, zu fühlen, was er fühlt und mit ihm in Resonanz zu gehen. Das ist so das, was am Anfang erstmal Wirkung zeigt.
Puh, kannst du uns da vielleicht, weil das klingt erstmal logisch, aber klingt auch super schwer. Also wie kannst du da abtauchen?
Ja, das ist eine Übungssache letztendlich und auch eine Frage der Haltung. Mhm. Was mir da sehr geholfen hat, ist grundsätzlich ein Verstehen zu entwickeln, wie Menschen funktionieren, was ihr Verhalten prägt. Also im Grunde genommen so in die Lebenswirklichkeit anderer Menschen einzutauchen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, um dann eben eine Idee davon zu kriegen, was löst bei diesen Menschen Verhalten aus.
Vielleicht noch eine letzte Nachfrage zu der Situation. Vielleicht kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel geben, was dann, also wenn du sagst, du fragst, was ist das für ein Typ, was macht die Lebenssituation der Person aus? Was kann das konkret sein, sodass du tatsächlich auch dem Verständnis dich nähern kannst? Okay, was treibt ihn jetzt eigentlich dazu? Also was ist das, was viele andere dann eben nicht sehen?
Ja, das sind seine Bedürfnisse. Also ich bringe mal ein Beispiel, was zunächst völlig unlogisch klingt. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ein Vater seine beiden Kinder mit Benzin übergossen, weil er das Sorgerecht bekommen wollte. Und letztendlich, wenn es mir wirklich gelingt, in die Lebenswirklichkeit dieses Mannes einzutauchen und erkennen kann, was ist die Ursache gewesen, worum geht es ihm, und es mir möglich ist, mit ihm ein Gespräch darüber zu führen, wie sehr er seine Kinder liebt, dann habe ich die Tür geöffnet und auf diese Art und Weise ist auch bei dieser Einsatzlage letztendlich nachher die Aufgabe gelungen. Mhm. Also über seine Liebe zu den Kindern, was zunächst völlig unlogisch erscheint, weil die Tat, die er begangen hat, spiegelt das in unseren Augen natürlich nicht wider. Ne?
Ja. Nee, er war ja bereit, große Gefahr und Schaden für seine Kinder in Kauf zu nehmen mit dieser Aktion.
Ja. Genau.
Bianca, du bist ja jetzt schon relativ lange dann auch bei der Polizei gewesen. Wie bist du ursprünglich mit dem Thema dort in Kontakt gekommen? Und warum dieser Weg vielleicht bei der Polizei?
Ich war als ganz junge Kollegin in den 80er Jahren angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, in der Verhandlungsgruppe für Entführung und Geiselnahmen als Nebenamtlerin sozusagen mitzuwirken. Mhm. Also im Hauptamt habe ich in einem anderen Bereich gearbeitet, aber im Nebenamt wurden wir dann ausgebildet und im Bedarfsfall alarmiert und es hat mich von Anfang an fasziniert, im Team zu arbeiten und die Möglichkeit zu haben, bei diesen Einsatzlagen Einfluss zu nehmen auf das Verhalten von Menschen, die in einer Hochstresssituation sind. Das war von Anfang an, übte das eine ganz große Faszination auf. Mhm. Bis zum Schluss ist das eigentlich ungebrochen gewesen, ja.
Du hast gerade gesagt, es sind Hochstresssituationen für die beteiligten Personen dort. Aber ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, halt auch für euch. Wie bist du damit eigentlich umgegangen, immer hin und wieder in so eine Hochstresssituation zu kommen, da dann auch wieder abzuschalten, das nicht vielleicht auch nicht zu sehr an dich ranzulassen oder vielleicht doch an dich ranzulassen? Also wie ist dein eigener Umgang da gewesen, das auch über all die Jahre, ich würde sagen, durchzuhalten?
Ich hatte das Glück, dass wir ein super Team hatten. Also nach meinem Wechsel dann nach Mecklenburg-Vorpommern habe ich hier die Verhandlungsgruppe ja aufgebaut und hatte natürlich auch Einfluss auf das Team. Und wir haben von Anfang an dort viel für uns getan, was so Krisenintervention angeht, Stressbewältigung, um dem gewachsen zu sein. Und eine Sache war auch ganz entscheidend. Wir haben die Auswahl, wer was tut. Denn erfolgreiche Verhandlungen zu führen, ist Teamarbeit. Das macht nicht einer alleine, sondern der Verhandler oder die Verhandlerin ist von einem Team umgeben, die zuarbeitet, die unterstützt, die auswertet, die Konzepte entwickelt, die berät. Es läuft sehr, sehr viel im Hintergrund und der Erfolg und die Möglichkeit, gut damit umzugehen, hat auch was damit zu tun, dass jeder am richtigen Platz entsprechend seiner Fähigkeiten, Eigenschaften und Kompetenzen zum Einsatz kommt. Mhm. Ja, dass also, dass wir die Stärken erkennen und auch nutzen und Schwächen sein dürfen, denn in einem Team wird das auf jeden Fall durch andere ausgeglichen. Ja, und so war es für mich immer wunderbar, auch wenn es sehr interessante und Adrenalin auslösende Situationen waren, war es aber immer wunderbar, in so einem Team zu arbeiten.
Ich glaube, ein wichtiger Impuls, dass man gerade schwierige Situationen am besten nicht alleine meistert, weil gemeinsam erhöht sich da einfach die Schlagkraft und man kann gerade dann aus solchen Situationen im Team vielleicht auch nicht so gestresst dann im Endeffekt herausgehen beziehungsweise sich dann gegenseitig helfen im Nachgang.
Ja, genau.
Bianca, kommen wir nun zu Verhandlungen im Business.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so extrem wie in den Beispielen, die du geschildert hast, aber was ist da trotzdem die Ausgangslage? Was sind häufige Fehler, die wir machen und was sind vielleicht auch Irrtümer, die wir häufiger bei Verhandlungen annehmen?
Ja, starten wir damit gleich. Also viele glauben ja, dass sie mit den besten, schlagkräftigsten Argumenten ihr Gegenüber überzeugen können. Und dabei vergessen sie oft den Menschen. Das, was mich überzeugt und fasziniert, spielt vielleicht für mein Gegenüber, für meinen Kunden oder die Person, die ich beraten möchte, nicht die Rolle. Mhm. Deswegen ist es auch da ganz wichtig, sich in das Gegenüber einfühlen zu können und eine Idee davon zu haben, was sind denn Bedürfnisse von meinem Gegenüber? Ja, was braucht derjenige? Und wenn eine Kaufentscheidung getroffen werden soll, machen wir uns doch nichts vor. Die treffen wir nur in den seltensten Fällen mit dem Verstand. Unser Bauchgefühl spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Und im Bauch werden die Entscheidungen getroffen und dann mehr oder weniger gut begründet. Mhm. Also wir müssen den Menschen ansprechen können, um Erfolg zu haben.
Ja, du hast gesagt, es sind nicht die Argumente oder die scheinbar besten Argumente, die überzeugen und das Verhalten, das gewünschte Verhalten auch erzeugen oder herbeiführen. Was prägt denn dann unser Verhalten im Detail?
Ja, wie gesagt, schon unsere Bedürfnisse, Erfahrungen, Emotionen, Ängste, auch unsere Persönlichkeit, unsere Wertvorstellungen, unsere Antriebe. Das sind alles Dinge, die oft nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Wenn ich da mal das Eisbergmodell von Freud jetzt nutzen darf, dann können wir uns das so vorstellen. Die Argumente, die sind letztendlich über der Wasseroberfläche zu sehen und machen den geringsten Teil aus dessen, was unser Verhalten prägt. Das meiste liegt unter der Wasseroberfläche im sogenannten psychosozialen Bereich. Mhm. Da liegen letztendlich all die Erfahrungen, die Werte, die Emotionen, die Bedürfnisse, die unser Verhalten letztendlich und damit auch die Kaufentscheidung beeinflussen. An die muss ich rankommen.
Ja, das heißt, da muss ich jetzt tauchen.
Genau. Das hast du richtig erkannt, ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Du hast ein Modell mitgebracht, das uns helfen kann,
genau,
es besser zu machen. Welches Modell ist das?
Ja, ich nutze Key4U als Kompass. Es basiert auf die Modelle von Riemann und Jung. Dieses Modell hilft mir im Grunde genommen zu verstehen, wie und warum sich jemand so verhält, wie er oder sie es tut.
Warum?
Warum Key4U? Also wie andere Persönlichkeitsmodelle auch, bietet Key4U Kategorien und Merkmale an, um letztendlich die Unterscheidung von Persönlichkeiten zu erleichtern. Ja, und denn die Art und Weise, wie Menschen zum Beispiel miteinander in Kontakt treten, Beziehungen gestalten, das gilt auch für Arbeitsbeziehungen, aber auch wie sie miteinander reden, wie sie sich verhalten, das ist sehr stark von unserer Persönlichkeit geprägt. Und wir haben alle verschiedenste Anteile in unterschiedlich starken Ausprägungen in uns. Und diese Ausprägungen, die prägen unser Denken und Erleben und auch unsere Handlung.
Das heißt, wenn ich eben jetzt in so einer Verkaufssituation bin, versuche meine Argumente zu platzieren, aber eben nicht unten den Eisberg sehe, nicht verstehe, welche Persönlichkeitsmerkmale bei meinem Gegenüber vertreten sind, kann es eben dann sein, was eben dann häufig passiert, dass meine Argumente nicht verfangen und dass mein Gegenüber eben nicht positiv für mein Angebot entscheidet. Deshalb, wenn du ja sagst, Key4U hat diese Persönlichkeitsmerkmale, wie funktioniert das dann im Detail, damit ich im Prinzip das auch nutzen kann, um vielleicht die Persönlichkeitsmerkmale der Person gegenüber besser lesen zu können oder einschätzen zu können?
Ja, ich sagte ja, es gibt eine Reduktion der Komplexität im Grunde genommen durch dieses Modell. Key4U bildet auf eine anschauliche Art die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile und Verhaltensmerkmale in einem Koordinatensystem ab. Also es gibt unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf Nähe und auf Distanz. Also Bedürfnis nach Nähe zu anderen Menschen, Bedürfnis nach Distanz zu anderen Menschen, das ist unterschiedlich ausgeprägt, und auch das Bedürfnis nach Dauer, es soll so bleiben, wie es ist, und Wunsch nach Veränderung, nach Entwicklung. Wichtig ist zu verstehen, welche Mischung jemand hat und wie dieses sich zusammensetzt, was also das Verhalten prägt. Es gibt, wenn ich ein Coaching mache, wenn ich Beratung mache, wenn ich eine Teamentwicklung mache, kann ich wunderbar Online-Fragebögen nutzen, die mir dann die einzelnen Persönlichkeits- und Entwicklungsschlüssel auswerfen, die dann die Basis für Teamprofile erstellen, so dass ich das auch sichtbar machen kann, visualisieren kann. Wenn ich aber jetzt in einem Verkaufsgespräch bin, dann stehen mir diese Online-Tools natürlich nicht zur Verfügung. Ich kann nicht mein Gegenüber erstmal bitten, einen Fragebogen auszufüllen, aber ich kann sehr wohl lernen, was prägt sein Verhalten. Und mit ein bisschen Übung kann ich so eben in die Unterwasserwelt meines Gegenübers eintauchen. Also wenn ich das Modell verinnerlicht habe, also wie viel Bedürfnis nach Nähe, wie viel Bedürfnis nach Distanz hat der Mensch? Wie viel Bedürfnis nach Dauer oder nach Veränderung?
Und übersetzt jetzt, also stellen wir uns vor, ich bin jetzt im Verkaufsgespräch, habe da eine Präsentation, eine Verhandlung. Jetzt kenne ich das Modell. Wie kann ich das jetzt konkret auf mein Gegenüber anwenden, um mit ihm besser zu kommunizieren und mehr Einfluss auf sein Verhalten zu nehmen?
Ja, ich bevor ich, wie ich es anwende, dazu was sage, will ich vielleicht noch mal erklären, wie gelingt es mir eigentlich, mein Gegenüber gut zu verorten, ja? Und die Körpersprache und die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, die verraten mir schon ganz viel. Also Menschen mit sehr hohen Näheanteilen, die neigen sich im Gespräch mir zu, suchen Blickkontakt, zeigen auch oft eine ausgeprägte Mimik. Diese Menschen, die interessieren sich wirklich für ihr Gegenüber und die können auch sehr einfühlsam sein und in der Partnerschaft auch Wünsche von den Augen ablesen. Die Menschen, die auf der anderen gegenüberliegenden Seite dieser Achse stehen, nehmen auch eher eine distanzierte Sitzhaltung ein. Also beispielsweise, sie lehnen sich zurück oder sie drehen sich möglicherweise mal weg. Sie sind eher sachorientiert, sowohl in dem, was sie selber wahrnehmen und sprechen, als auch in den Themen, die sie aufgreifen. Sie hinterfragen im Gespräch und sie prüfen mich auch. Sie prüfen Faktenwissen. Also da muss ich mich sehr gut vorbereiten. Und wenn wir uns die andere Achse angucken, also Menschen, die hohe Daueranteile haben. Wir sprechen im Team von den sogenannten Realisiererinnen. Die zeigen oft im Gespräch wenig Gefühle und Regung nach außen. Die sitzen oft sehr ruhig. Ich nehme wenig Mimik wahr, so dass ich mich oft frage, ob die überhaupt zuhören. Aber Vorsicht, diese Menschen werden oft unterschätzt. Die wissen sehr wohl, wo es lang geht. Und die klären uns auch gern darüber auf, was rechtlich, organisatorisch oder auch moralisch richtig wäre. Während die Menschen mit hohen Wechselanteilen, die Entdeckerinnen, die gut Visionen entwickeln können, die können nicht lange stillsitzen. Das erkennt man schon. Also die haben oft so eine innere Unruhe, fummeln vielleicht auch an etwas herum, nehmen ihr Handy in die Hand. Die lieben es, interessante Geschichten zu erzählen, sprechen auch gerne von sich selbst und sie lieben es auch, selber im Mittelpunkt zu stehen. Ja, vielleicht hast du selber jetzt schon oder auch die Zuhörer, vielleicht haben sie schon Menschen so aus ihrem Umfeld vor Augen oder vielleicht ist es auch schon geglückt, sich selber einzuordnen. Und ja, im Kontakt kriege ich da schon so ein erstes Gespür.
Ja, ist spannend. Ich glaube, da kann jeder tatsächlich sich jetzt mal selber verorten, aber gleichzeitig auch an das eine oder andere, vielleicht Verkaufsgespräch oder auch Gespräch mit Mitarbeitern oder im Team generell denken und überlegen, okay, wer lehnt sich eher nach vorne, wer ist sehr drin im Gespräch, wer hat vielleicht selber einen hohen Redeanteil, ne, der gehört dann vielleicht mehr zu den Entdeckern. Also insofern, glaube ich, hilft das schon mal so für die Einordnung. Jetzt ist ja dann die Frage, wie gehe ich damit um?
Genau. Kauft die Person oder kauft sie nicht? Erreiche ich sie in der Beratung oder erreiche ich sie nicht? Ja. Also da kann mir Key4U einen wichtigen Dienst leisten, weil diese unterschiedlichen inneren Anteile mir einen Hinweis geben, welche Bedürfnisse hat dieser Mensch? Ja. Was liegt dem zugrunde? Was schätzt er? Welche Werte werden gelebt und spielen eine Rolle? Also das jetzt auszuführen, das würde, glaube ich, hier den Podcast etwas sprengen. Aber ich kann vielleicht mal ein Beispiel bringen, wie ich die Kenntnisse sehr wohl nutzen kann, wenn ich zielgruppenorientiert zum Beispiel eine Produktpräsentation plane und meine wichtigsten Kunden einlade. Also ich kann bei der Vorbereitung die Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Persönlichkeitsausprägung berücksichtigen, wenn ich meine Kunden kenne und einschätze. Vermittlerin, also die Menschen, die ein starkes, ausgeprägtes Nähebedürfnis haben, die möchten gern im Vorfeld wissen, wer noch da ist. Und die lieben es auch zu Beginn der eigentlichen Produktpräsentation mit anderen in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Da muss ich also einen kleinen Empfang zu Anfang einplanen. Die Analytikerin, Menschen, die eher ein Distanzbedürfnis haben, die brauchen das nicht. Die möchten in erster Linie eine saubere, inhaltliche, gut ausgearbeitete Präsentation sehen und am liebsten ohne große Interaktion. Die Realisiererin, die brauchen eine klare Struktur. Also die wünschen sich ein klares Tagesprogramm mit verbindlichen Inhalten und Essenszeiten. Und sie werden auch unruhig, wenn wir davon abweichen. Wenn es Verspätungen gibt, Planänderungen gibt, dann verliere ich diese Menschen unter Umständen, weil sie das so stört, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind, wenn es stark ausgeprägt ist. Entdeckerin, die wünschen sich natürlich einen möglichst kreativen Einstieg und die lieben auch Veranstaltungen an besonderen Orten. Künstlerische Elemente können sie neugierig machen. Also die muss ich mit etwas locken, ja? Mhm. Wenn ich ein Auto verkaufen will, dann wählen die wahrscheinlich eins, womit man eine schöne Probefahrt machen kann, Abenteuer erleben. Den reicht der Katalog nicht aus, so gut er auch vorbereitet ist, die wollen es spüren. Ja, die wollen es erleben, die wollen das echte Abenteuer.
Ja, ist ganz spannend, weil ich glaube, daraus mal mitzunehmen, zu überlegen, okay, bei wem bin ich demnächst? Vielleicht hatte ich auch schon ein Erstgespräch gehabt, habe schon so einen ersten Eindruck von der Person gewonnen. Wo findet dann demnächst vielleicht das Follow-up-Gespräch statt? Und zu überlegen, okay, mit welchen Elementen kann ich die Person vielleicht besser abholen? Den Entdecker eben mit etwas wirklich Ausgefallenem, etwas Einmaligen, während wenn ich sage, oh, derjenige passt eher zu den Analytikern, da muss ich mit, ja, da sind es dann vielleicht auch eben die Fakten, die stärker überzeugen, gar nicht so sehr die Emotionen, das Besondere, dass ich da tatsächlich dann auch ein bisschen meine Verkaufspräsentation, meine Inhalte, auch warum passt mein Produkt besonders gut zu dieser Person, zu dieser Firma, durchaus ja sehr individuell gestalte.
Ja, genau. Und wenn mir das gelingt, dann fühlt sich der Kunde, die Kundin auch mit ihren Bedürfnissen ernst genommen und trifft dann eher eine positive Verkaufsentscheidung. Ja.
Ich glaube, die Herausforderung, die ja da besteht, ist, dass ich ja selbst auch irgendwo auf diesen Achsen mich positioniere. Das heißt, nehme ich mal an, ich bin Analytiker, treffe dann aber auf einen Entdecker, dann kann ich mir schon vorstellen, ist das für mich eine Herausforderung, nicht mit meinen, ich mache hier eine saubere Präsentation inhaltlich, dann werde ich ihn damit nicht überzeugen können und ich muss eigentlich aus meiner Komfortzone auch ein bisschen rauskommen, um einen Entdecker mitnehmen zu können.
Ja, das ist richtig. Was wir dabei aber nicht vergessen sollten, wir haben auch natürlich von den anderen Anteilen entsprechende Ausprägungen. Vielleicht nicht so stark, aber dadurch gelingt es dann oft leichter anzudocken. Aber es ist schon richtig, dass es mir schwerer fällt, mit Menschen, die bildlich gesprochen im Koordinatensystem genau im gegenüberliegenden, schräg gegenüberliegenden Quadranten liegen. Das fällt mir schwerer, mit denen intuitiv gleich den richtigen Weg zu finden, um die Tür zu öffnen zu der Person. Aber wenn ich mich mit dem Modell beschäftige und auseinandersetze, dann gelingt es mir viel leichter, die Bedürfnisse zu erkennen, zu berücksichtigen und auch zu erkennen, wenn ich mal mit diesen Menschen, wenn es mal schwierig wird und ein Konflikt sich anbahnt, dann erkenne ich oft, so wie sich die Person verhält, das hat was mit der Person, mit meinem Gegenüber zu tun und nicht mit mir. Und dann, weil es dein Bedürfnis ist im Konflikt, eben Nähe Menschen, die wollen sich dann eher austauschen, die suchen die Nähe, um eben alles zu besprechen und zu erkennen, wie es ihnen damit geht. Analytiker, die wollen sich zurückziehen, ja, und das im wahrsten Sinne des Wortes analysieren. Und da gibt es oft Missverständnisse, ja. Ich möchte mit dir drüber reden, über das Missverständnis, über unsere Unstimmigkeit. Und Analytiker, würde Nähemensch sagen, und Analytiker, die ziehen sich lieber zurück. Wenn ich erkenne, dass das wirklich ein Bedürfnis ist und nicht gegen mich geht, dann ist schon viel gewonnen oft. Das ist also auch eine Konfliktprävention.
Das ist nochmal ein guter Punkt, dass es eben nicht, weil ich glaube, viele haben ja große Herausforderungen und Probleme mit Vertrieb, weil es eben auch mit Verkauf, weil es oft eine Zurückweisung gibt und man nimmt das dann oft persönlich. Und vielleicht da zu sagen, okay, das liegt nicht nur an mir, sondern vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich nicht verstanden habe, wie mein Gegenüber reagiert, was ihm wichtig ist. Das heißt, wenn es mir gelingt, mich dort besser zu positionieren, klarer zu verstehen, was bewegt mein Gegenüber, dann ist der Einstieg in ein Verkaufsgespräch und das Verkaufsgespräch an sich vielleicht viel, viel einfacher, weil ich viel genauer auf die Bedürfnisse meines Gegenüber eingehen kann.
Ja, der Köder muss dem Fisch schmecken. Mhm. Ja, genau. Und dazu muss ich den richtigen auswählen.
Hast du vielleicht jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, wenn ich eine Präsentation plane, vielleicht auch schon weiß, wen ich einlade oder wen ich treffe, in einer spontanen Situation. Wie kann ich vielleicht da mit ein paar Tipps auch situativ mich schnell anpassen, um vielleicht auf bestimmte Signale zu achten und dann eher eben den Weg oder den Weg zu wählen?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es bei meiner Haltung anfängt, wie ich Menschen begegne. Also nicht davon ausgehe, dass das, was ich gut finde und was für mich wichtig ist, auch für alle anderen gilt, sondern mit der Haltung herangehe, mit einer neugierigen, offenen Haltung. Was ist das für ein Mensch und was ist für diesen Mensch wichtig? Braucht dieser Mensch, um sich wohlzufühlen? Ja, was spielt bei ihm eine Rolle? Also mehr wirklich personenzentriert, also auf das Gegenüber zu kommunizieren, erstmal wahrzunehmen, sich einzufühlen, zuzuhören, bevor ich anfange zu agieren. Also das ist schon der erste Schritt. Das machen sehr gute Verkäufer in der Regel auch. Ja, das ist dieses, ich gucke erstmal, wen habe ich als Gegenüber und wo kann ich ihn abholen. Ja. Und das ist auch nichts Neues, was Key4U dann anbietet. Aber es ist eben ein einfach anzuwendendes Modell, was ich nutzen kann und was es mir nochmal erleichtert. Ne? Mich auch wirklich fokussiert nochmal auf die wesentlichen Dinge, die dann Erfolg haben können, wenn ich Einfluss nehmen möchte auf das Verhalten meines Gegenübers.
Mhm. Wo kann ich denn Key4U überall einsetzen?
Ja, Key4U veranschaulicht grundsätzlich, wie Menschen sich in privaten, beruflichen Situationen verhalten. Das heißt, ich kann es im Privaten einsetzen, aber genauso gut im beruflichen Kontext in Teams und Unternehmen, wenn es darum geht, wie arbeiten denn die Menschen zusammen, wie kann ich sehr gut ein Team entwickeln. Es zeigt übrigens nicht nur persönliche Stärken auf, sondern das Besondere bei Key4U ist auch, dass es noch ein zusätzliches Entwicklungsprofil gibt, wo im Grunde genommen das, was ich gegenwärtig schon verändert habe, also mein gegenwärtiges Tun im beruflichen Kontext, dass das auch nochmal sichtbar gemacht wird im Verhältnis zu meinen Persönlichkeitsanteilen. Also da werden dann oft nochmal Ressourcen aufgedeckt, die vielleicht noch brach liegen, die ich noch weiterentwickeln kann. Das ist ganz wunderbar. Mhm. Ja, wie kann ich Key4U einsetzen? Ich nutze es sehr gerne im Führungskräftecoaching und zur Persönlichkeitsentwicklung von Einzelnen, auch bei Existenzgründungsberatung, Team, Führungskräfteentwicklung ist es wunderbar. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, ein Teamprofil zu erstellen, wo gleich sichtbar wird, wer liegt eigentlich in welchem Quadranten und wir sehr schnell identifizieren können, welche Eigenschaften sind eigentlich damit verbunden, welche möglichen Rollen kann diese Person in einem Team wahrnehmen und vor allen Dingen können wir auf einen Blick auch erkennen, sind dann alle Quadranten besetzt, denn es braucht alle, um wirklich ein Team vernünftig voranzubringen, um dann eben auch die Planung zu machen bei der Zusammenstellung meines Teams. Ich kann Personalauswahl damit betreiben, denn nicht nur die Kompetenzen und Qualifikationen sind entscheidend, sondern das Verhalten einer Person im Team ist eben auch entscheidend, wenn ich ein gutes, erfolgreiches, effektives Team zusammenstellen will. Ich nutze es beim Kommunikationstraining zur Konfliktprävention und natürlich bei Verhandlungsführung und Verkaufstrainings.
Ja, bevor wir gleich zum Abschluss kommen und nochmal deine drei wichtigsten Punkte und Tipps bekommen, haben wir für die Hörer und Hörerinnen auch noch besondere Sache. Und zwar für diejenigen, die sich ja jetzt für Key4U interessieren und vielleicht mal ihre eigene Persönlichkeit analysieren wollen, stellst du ein paar Gutscheine zur Verfügung?
Ja, ich stelle 10 Gutscheine zur Verfügung für das Online-Tool, sodass die Möglichkeit besteht, Key4U erstmal kennenzulernen. Denn um andere zu verstehen, muss ich erstmal mich selbst verstehen. Mhm. Und diese Chance möchte ich ja für 10 Kunden oder Kunden gern ermöglichen.
Bianca, vielen Dank. Wer von euch also jetzt Lust darauf hat, sich selbst zu entdecken, der schreibt einfach mir eine E-Mail an rene@passionforbusiness. Passion wie die Leidenschaft, die 4 und das Business. Ich packe meine E-Mail aber auch in die Shownotes nochmal rein zur Folge. Und dann schicke ich euch im Prinzip den Schlüssel, den Gutscheincode, sodass ihr dort einfach mit Key4U starten könnt. So, Bianca, jetzt aber nochmal deine 3 Impulse, wichtigsten Tipps zum Abschluss.
Ja, also Menschen sind verschieden. Ja, und das Geheimnis einer guten Kommunikation, das liegt letztendlich darin, diese Verschiedenheit wahrzunehmen und auch zu berücksichtigen. Und das beste Verkaufsargument, das greift nicht, wenn ich meine Käuferin nicht als Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen wahrnehmen kann, diese Bedürfnisse ernst nehme und dann auch anbiete, wie die befriedigt werden können. Mhm. Also Key4U unterstützt letztendlich meine Menschenkenntnis und hilft mir, besser in Kontakt zu kommen. Ich kann auch lernen, meine Mitarbeiter und Kunden wirklich zu verstehen, um Einfluss nehmen zu können. Das ist so die Idee dabei.
Und den Eisberg unter der Wasseroberfläche zu entdecken, weil der unser Verhalten viel, viel stärker prägt als das, was man oben sieht, um da den Kreis nochmal zu schließen.
Das ist wohl wahr.
Bianca, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine berufliche Tätigkeit, die du viele Jahre, Jahrzehnte ausgeübt hast. Vielen Dank für die Einblicke in Key4U, wie wir dort uns selbst besser verstehen, andere besser verstehen, das auch aktiv anwenden können in der Verhandlung. Und ja, vielen Dank, dass du da auch für unsere Hörer und Hörerinnen etwas zur Verfügung stellst, dass sie selber mal ausprobieren können, sich dort lokalisieren können auf den Achsen, um herauszufinden, was denn ihr Verhalten prägt.
Ja, sehr gerne.
Bianca, alles Gute weiterhin für dich und euch dann jetzt viel Spaß, mal über eure Achsenausprägungen nachzudenken, zu schauen, wo ihr vielleicht reinpasst. Seid ihr mehr Analytiker, Entdecker, Realisierer? Braucht ihr mehr Nähe, Distanz, Veränderung, Konstanz? Also insofern viel Spaß schon mal dabei. Vielleicht dann auch bei den nächsten Verhandlungen nochmal den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Erstmal zu verstehen, wer euch gegenüber steht, was denjenigen ausmacht, was ihn bewegt, das aufzugreifen und dann besser zu kommunizieren und Einfluss auf sein oder ihr Verhalten zu nehmen. Von daher viel Erfolg und bis zur nächsten Folge.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.